Monika Schindler. Als erste Schnittmeisterin im Film überhaupt haben Sie 2017 den Deutschen Filmpreis für Ihr Lebenswerk erhalten. Und dieses Werk umspannt tatsächlich ein halbes Jahrhundert. 1965 haben Sie Ihren ersten Film selbst montiert. Heute sind es weit mehr als 100 Filme, die Sie zu DDR-Zeiten und dann im vereinten Deutschland geschnitten haben. Jeder Film erzählt eine Geschichte und mit jedem Film verbindet sich vielleicht auch eine Geschichte. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier bei den SWR2 Zeitgenossen von Ihrer Arbeit und natürlich auch von sich erzählen. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
100 Filme und mehr seit 1965, das sind über den Daumen 2 pro Jahr. Können Sie sich überhaupt an alle erinnern?
Na, an alle sicherlich nicht erinnern. Ich weiß natürlich, welche Filme ich gemacht habe, aber man vergisst ein bisschen die Titel. Oder wenn sie nicht so bedeutend waren, auch überhaupt was passiert ist. Mich laden manchmal heute noch Leute an mit Filmen, die ich vielleicht 1968, 69 geschnitten habe. Da habe ich gesagt, die muss ich mir erst mal ansehen. Wenn man darüber sprechen soll, hat man die nicht so parat.
Es gibt so vielleicht ein paar unvergessliche Filme. Vielleicht auch ein paar, die Sie lieber vergessen würden.
Aber ich nenne jetzt keine Titel.
Aber von Ihren Lieblingsfilmen vielleicht?
Ja, ich habe keinen Lieblingsfilm.
Okay.
Für mich ist immer der Film der liebste, an dem ich jetzt arbeite. Ja, und wenn das abgeschlossen ist, dann konzentriere ich mich auf den nächsten.
Sie sind im Januar 82 Jahre alt geworden.
Ja.
Das darf ich sagen, denn man sieht es Ihnen wirklich nicht an. Und sind noch immer eine feste Größe im Filmbetrieb, sitzen noch jeden Tag im Schneideraum oder wenigstens so oft es geht. Sie haben mal gesagt, ich habe den schönsten Beruf der Welt. Was lieben Sie an Ihrer Arbeit?
Ich liebe an meiner Arbeit, dass ich erstens den Film gut bestimmen kann. Man kann alles so zusammenfügen, wie man sich das vorstellt. Ich stelle mich ganz dumm wie Lieschen Müller und kitsche mich so richtig ein, wenn ich da so sitze und mir die Muster angucke und wähle dann aus. Und während der Drehzeit schneide ich schon vor. Und wenn der Regisseur oder die Regisseurin dann fertig ist, dann kommt sie in den Schneideraum und guckt sich das an. Der Film ist meistens zu lang, weil mehr gedreht wird, als notwendig ist. Und dann arbeiten wir zusammen und kürzen den Film ein oder sagen, was nicht notwendig ist und naja.
Viele sagen ja, ob ein Film gut wird oder nicht, das entscheidet sich im Schneideraum. Also um es mal zu sagen, vielleicht, Sie bauen letztlich ja alles zusammen,
ja,
was an Material da ist. Also Bild, Ton, Musik, Grafiken, Effekte, Animationen. Sie geben dem Film den Rhythmus,
ja,
die Form.
Ja, das Allerwichtigste ist der Rhythmus. Mhm. Ja, das ist der Rhythmus. Ich gucke mir ja oft Filme von anderen Leuten an und man sagt jetzt, man muss modern schneiden, das muss alles ganz kurz sein und wupp und schwupp und wupp und nupp. Bloß, also da entsteht kein Rhythmus. Die Schauspieler sprechen ihren Satz und man sieht nicht ihr Gesicht, was sie empfinden, was sie fühlen. Das ist also ein bebildertes Hörspiel.
So als Zuschauer denkt man ja manchmal, die eigentliche Arbeit machen Regisseur, machen die Schauspieler. Die stehen ja dann auch prominent im Abspann. Und auf dem roten Teppich ja auch. Das ist beim Schnitt nicht der Fall.
So kann man das vielleicht nicht sagen.
Aber der Schnitt wird unterschätzt, kann man
also
vielleicht schon sagen.
Also wollen
oder?
Wir mal sagen, er wird nicht so aufgewertet, wie er hätte sein können. Natürlich ist es so, das Drehbuch ist erstmal ganz wichtig. Wenn das Drehbuch toll ist, dann kann auch die Regie einen richtig guten Film daraus machen. Und wenn die Schauspieler sehr gut sind, dann ist es so, dass man davon angesteckt wird, ja, die als, ich sitze und bewundere die und dann kann man das schneiden, ohne dass man da überlegen muss.
Wenn der Schnitt so wichtig ist, wie Sie es beschreiben, dann fragt man sich, warum 2017, also vor 3 Jahren, erstmals überhaupt eine Ehrenlola des Deutschen Filmpreises für die Sparte Schnitt vergeben wurde, nämlich an Sie, für Ihr Lebenswerk als Filmeditorin.
Ja,
das war überfällig, oder?
Ja, wenn Sie es so ausdrücken wollen, ja, aber ich war selber überrascht. Natürlich hängt es auch wieder damit zusammen, dass Schauspieler im Rampenlicht stehen, dann noch der Regisseur, dann die Kameraleute und vielleicht auch noch Produzenten. Deswegen waren meine Kollegen und Kolleginnen, die waren auch sehr erfreut darüber, dass endlich mal jemand, der sonst nicht so beachtet wird, da den Ehrenpreis bekommt. Und ich muss sagen, ich habe erst Nein gesagt, ich möchte den gar nicht, weil ich daran gedacht habe, dann muss ich auf die Bühne und da muss ich eine Rede halten. Und das wird alles so furchtbar. Und Iris Berben hat mich so überzeugt und hat gesagt, Monika...
Die Akademiepräsidentin.
Ja, die Akademiepräsidentin. Ich habe auch Angst, wenn ich auf die Bühne gehe. Und also... Die haben mich bearbeitet und bearbeitet und dann habe ich gesagt, na gut, in Gottes Namen, ich mach's, ich nehme ihn an.
Und wie war's denn?
Also schrecklich auch.
Schrecklich schön.
Ja, es war schrecklich schön. Natürlich habe ich mich letztendlich gefreut, aber sie haben mir auch von dieser Verleihung, von dem Ganzen, eine DVD gegeben. Und ich habe bis heute mir die DVD noch nicht angeguckt, weil ich denke, um Gottes Willen, wer weiß, was du da gesagt hast. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, weil du bist so aufgeregt. Du sprichst irgendwas und behältst es nicht in deinem Kopf.
Also sie sind nicht unbedingt die Rampensau, die es auf den roten Teppich zieht. Das kann man, glaube ich, so sagen.
Nicht unbedingt, nein. Ich habe natürlich also, auch gerne Erfolg am Rande, wenn ich weiß, mein Film ist toll und ich gehe immer so mit den anderen. Und dann werde ich auch zum Schluss vielleicht vorgestellt, es ist meine Schnittmeisterin und so weiter. Das macht mir schon Spaß. Mhm. Aber wenn ich da alleine für verantwortlich bin, da auf dem Teppich zu stehen und zu reden und die halten ihnen ja das Mikrofon fast in den Mund rein, also naja, gut.
Also was ich nachvollziehen kann, was Sie vorhin sagten, man muss sie offenbar ziemlich oft überreden. Das war ja auch nicht gerade leicht, sie hier für dieses Gespräch zu gewinnen. Sprechen Sie nicht gern über sich?
Nein, nicht so. Nicht so. Ich spreche, also ich halte mich nicht für so bedeutend, dass ich über mich sprechen muss.
Fangen wir mal an. Sie leben in Köpenick,
ja.
Stadtteil von Berlin, sind eine Ur-Berlinerin durch und durch, oder?
Ja, ich bin in Berlin-Prenzlauer Berg geboren, bin dann aber, weil ich bin ja im Januar 1938 geboren und als dann der Krieg anfing und so 40 rum schon die Bombenangriffe kamen, da ist meine Mutti mit mir ins Sudetenland gegangen, weil sie dort Pflegeeltern hatte. Sodass ich also relativ friedlich auf dem Lande, Reichenberg hieß es damals, jetzt ist es Lieberitz, aufgewachsen bin, bis eben 1944, wo dann die große Flucht anfing.
Wie haben Sie dort gewohnt?
In einem ganz kleinen, mickrigen Bauernhaus mit Plumpsklo, ganz bescheiden, arme Leute, also... Nein, nichts Besonderes. Hm. Ich bin auch 1973, als ich schwanger war, mit meinem Sohn nochmal hingefahren, weil ich da Zeit hatte. Und die Straße ist ganz klein. Bei dem Haus musste ich mich bücken. Also man hat total andere Vorstellungen, wo man als Kind war, als jetzt so.
1945 waren Sie 7 Jahre alt.
Ja.
Der Krieg war vorbei.
Ja.
Sie sind zurück nach Berlin geflohen.
Ja.
Und es gab einen schrecklichen Unfall.
Ja, das stimmt. Wir sind also, meine Mutti und mit meinem kleinen Bruder, der war ein Jahr mit dem Kinderwagen vom Sudetenland losgelaufen, manchmal ein bisschen mit dem Zug gefahren und über das ganz kalte Erzgebirge im Winter 1944 und dann immer mal wieder weiter und dann wieder tagelang gelegen, also wie so eine Flucht war und dann beschossen worden, noch mit Flaksplitter, weil der Krieg noch nicht vorbei war. Wir hatten wahnsinnige Angst, dann hatte ich große Mittelohrvereiterung. Da hat der Arzt gesagt, lassen Sie die Kleine liegen, die wird sowieso nicht mehr. Und dann hat meine Mutter gesagt, solange sie noch atmet, schleppe ich sie mit. Also das war alles nicht sehr schön. Die ganzen Leute sind ja nur alte Männer und Kinder und Frauen gewesen, alte Omas. Und der Unfall war zwischen Dresden und Großenhain. Wir haben in Güterwagen gelebt, in so hohen, großen Güterwagen. Und meine Mutti ging früh um 4 ungefähr runter, um für meinen Bruder ein Fläschchen zu machen mit kleinen Stöckchen, so zwischen den Schienen. Und ich habe gesagt, ich muss auch runter, ich muss mal pullern. Und plötzlich kamen Soldaten der russischen Armee, junge Burschen, die auf die Lok stiegen und mit dem Zug losgefahren sind. Und die Leute alle durcheinander hatten sich riesen Steinhaufen gebaut, damit sie da in die Güterwagen reinkommen. Es war ein Chaos. Und meine Mutter hatte nur Angst, weil ihr Kind noch oben war und alle Leute schrien. Und dann hat sie mich auf so ein Bremshäuschen gehoben. Das sind manchmal an den Güterwagen so kleine Häuschen dran, wo immer die, wenn die so rangieren mit der Laterne, so winken, so, ja. Mhm. So, und, aber es wurden immer mehr Leute und die Russen konnten natürlich nicht Lok fahren. Und der druckelte und schuckelte und plötzlich ist ein Junge und ich sind zwischen die Puffer gefallen. Und der Junge war, ich war 7, der war vielleicht 12 und der war so clever, der ist mitgerannt und hat sich wieder hochgesprungen. Und ich habe gedacht, bleib hier unten liegen, ganz ruhig. Und dann habe ich da mal gelegen und dann habe ich gesehen, der Zug fuhr einmal vor und einmal zurück. Da dachte ich, irgendwann kommt die Lok und dann ist es ganz tief und dann kommt die heiße Asche. Ich muss, wenn der Zug steht, wieder vorkriechen. Und in dem Moment, deswegen sind auch die Hände so, wo ich wieder vorkrieche, rollt das Rad drüber. Und da war dann also großes Geschrei, die Russen sind weggerannt, mir haben sie Binden hier rumgemacht und dann bin ich nach Großenhain ins Krankenhaus gelaufen mit einer Rotkreuzschwester, die es damals immer noch gab. Und dann haben sie zu meiner Mama gesagt, an jeder Hand sind noch 3 Finger da, aber das sah furchtbar aus, das hing alles nur so. Und was sehr merkwürdig ist, man hat überhaupt keine Schmerzen. Die Schmerzen kamen erst, weil es eben sehr früh war und die Ärzte, die kamen erst so zwischen 7 und 8. Die sind dann grausam. Und es gab auch keine Betäubungsmittel mehr, weil das alles schon verbraucht war.
Jetzt müssen wir vielleicht gerade helfen bei einer Geschichte, die ich gehört habe, ob die so richtig ist. Frau Schindler, Ihre Mutter ist mit Ihnen und Ihrem Bruder geflohen und wären beinahe auf der Flucht erschossen worden.
Ja, das ist also so, es hat ja niemand was zu essen gehabt, ne, auf der Flucht. Wir hatten ein bisschen was mitgenommen, Lebensmittelkarten hatten wir nicht. Flüchtlinge waren so unbeliebt wie heute, die Flüchtlinge. Die Deutschen haben sich schäbig benommen. Wir mussten in einem Zimmer wohnen, wo nicht heizbar war. Eis anwenden und die anderen saßen in der Küche, die haben nicht einmal zu meiner Mutter mit den Kindern gesagt, lasst, kommt doch rein in die warme Küche, also das ist alles ganz furchtbar. Gut, also Essen besorgen auf der Flucht war immer das Allerschlimmste und sie hat zu mir gesagt, Monika, du musst uns Essen besorgen, die anderen Kinder gehen auch, uns geben sie nichts und ich weiß nicht, habe mich geschämt dafür oder fand es ganz furchtbar. Und wiedergekommen bin ich mit einem Rosenstrauß. Da hat meine Mutter gesagt, du hast wohl mehr auf die Blumen geguckt als auf das Kommissbrot, was die Russen hatten. Und dann sagte sie, jetzt werde ich mal gehen. Und da hat sie sich, ist sie auf so einen Güterwagen geklettert, wo Kartoffeln drauf waren. Und da haben sie bei gesehen und wollten sie mitnehmen und erschießen. Und da hat sie gesagt, bitte, ich habe 2 Kinder. Ich muss die Kinder holen, der müsste die mit erschießen, sonst, was sollen die machen? Und die hat uns genommen und wir standen an der Wand und die standen mit der Pistole vor und dann hat er das Gewehr fallen lassen und hat gesagt, dabei.
Also die Mutter sagt, in Anwesenheit ihrer Kinder, wenn sie mich erschießen, müssen sie meine Kinder auch erschießen.
Ja, die hat uns extra geholt, weil sie war ja alleine erwischt worden. Wir waren ja woanders. Ne?
Haben Sie später noch oft dran gedacht, an dieses Erlebnis?
Also ich habe daran gedacht, was meine Mutter empfunden haben muss. Als Kind mit 7 Jahren fand ich das auch furchtbar, aber habe die Tragweite nicht so erkannt. Was das für eine Mutter bedeutet, wenn sie für ihre Kinder Essen holen will und erschossen werden soll und die sagt, da muss ich erst meine Kinder holen, damit wir alle 3 tot werden. Ja, das, also für meine Mutter muss das alles furchtbar gewesen sein.
Finden Sie das heute im Nachhinein mutig? Hätte ja auch schiefgehen können.
Ja, es hätte schiefgehen können. Aber sie hat sich natürlich auch überlegt, was machen die beiden Kinder ohne mich? Wir werden dann sowieso gestorben. Denn lieber Knallfall und es ist gut gegangen, Gott sei Dank.
Die Hände von einem Güterzugrad überrollt. Seitdem haben Sie nur noch 3 Finger an jeder Hand.
Ja.
Und heute ist Monika Schindler eine der besten Schnittmeisterinnen der Republik. Das ist zunächst mal schwer vorstellbar. Das kann nur eine Frau schaffen, die, wie soll man das sagen, unglaublich stark, idealistisch, zielorientiert ist. Wie würden Sie das nennen?
Du weißt nicht, es kommt eins nach dem anderen. Ich wusste natürlich bei der Oberschule, was mache ich? Was kann ich werden? Alle Frauenberufe, die man so hatte, Stenotypistin und Arzthelferin und Friseuse und Näherin oder weiß ich, was da alles noch so war, kam ja für mich überhaupt nicht in Frage. Und da hat meine Lehrerin zu mir gesagt, weißt du was, du sagst gut Gedichte auf, du gehst zum Rundfunk. Und dann ist meine Mama mit mir da hingegangen und da habe ich gesagt, ich würde gerne Rundfunksprecher machen. Und da hat sie gesagt, das ist aber bei uns keine Ausbildung. Wir nehmen dafür Schauspieler, die es nicht so bis auf die Bühne oder nicht so geschafft haben. Die kommen dann hier und machen Rundfunksprecher. Wir könnten sie aber gerne auf die Schauspielschule nach Leipzig schicken. Und dann bereiten sie sich darauf vor. Oh Gottes Willen, habe ich gesagt, Schauspielschule, also gar keinen Fall. Und dann hat sie gesagt, wie geschickt sind sie denn mit den Fingern? Wir suchen Geräuschschnittmeister für Hörspiele, so immer Pferde trappeln und Wasser rauschen und Straßenbahn klingeln. Habe ich gesagt, ja, das kann ich. Und da haben sie dann gesagt, mit den Händen, doch, sage ich, das kann ich. Und dann haben sie gesagt, sie bereiten den Vertrag vor. Und dann sind wir dann nachher wieder hingegangen und den habe ich mir angeguckt und da stand drauf, Betreten der Westsektoren verboten. Da meine Oma aber am Gesundbrunnen wohnte, habe ich gesagt, also das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Die kann ich ja denn nicht mehr besuchen. Also das hat sich hier erledigt beim staatlichen Rundfunkkomitee. Und darum bin ich erst darauf gekommen, wenn es sowas für Ton gegeben hat, dann muss dann es doch auch was auch mit Film. Film und Ton. Film ist ja noch viel schöner.
Und dann haben Sie...
Und dann bin ich zur DEFA.
Und haben eine Lehre begonnen.
Und habe eine Lehre begonnen.
Als Filmfotografin.
Ja, so ist es, genau.
In Potsdam-Babelsberg.
In Potsdam-Babelsberg, genau. Aber das ist noch ein bisschen anders. Die haben gesagt, oh, Sie sind so gut in der Schule. Es ist 1955, jetzt macht die Filmhochschule auf. Würden Sie da gerne hingehen? Ja, habe ich gesagt, würde ich gerne hingehen. Okay, dann ist, wir nehmen Sie an und Sie gehen auf die Filmhochschule. Und dann wurde das... Ich war vielleicht im Sommer da und dann kam Winter und das Frühjahr und dann denke ich, wird doch die Schule bald aufgemacht und habe da angerufen und da haben sie gesagt, wir haben vergessen, Sie anzumelden. Da war ich verstinkig. Und da haben sie dann zu mir gesagt, dann lernen Sie erst mal 3 Jahre und das ist auch ganz schön. Und so dadurch ist die Lehre gekommen.
So, und dann kam es aber trotzdem zum Studium. 58, glaube ich, begann es
ja.
In Potsdam und mitten im Studium wurde die Mauer gebaut.
Was ja, aber da war ich fertig.
Da war ich fertig. Schon fertig.
Ich war 61. Fertig. Ich war fertig. Das war sehr schön. Im Babelsberger Park gibt es ein Schloss, was immer noch da ist, von irgendwie so einem Kaiser Wilhelm. Und da hatte ich ein Zimmer im Turm oben. Und wir konnten noch so mit dem Paddelboot richtig zur Pfaueninsel und zum Sacroer See, da ja noch an die Mauer nicht zu denken war.
Hat das unmittelbar Auswirkungen auf Ihr tägliches Leben gehabt, die Mauer?
Die Mauer hat schon auf mein tägliches Leben insofern, na, wie für alle Leute. Also ich war, als die Mauer gebaut war im August, ich hatte einen Freund, der war Bulgare. Und da bin ich im Juni nach der Prüfung zu ihm hingefahren und war am 13. August bei seiner Verwandtschaft in Belgrad. Und meine Westverwandten sagten immer, du fängst im WDR an, wir haben da schon eine Stelle, du kommst da denn hin und da kannst du das machen. Da habe ich dann mit meiner Mama korrespondiert und haben gesagt, was ist denn da los? Und da sagt sie, naja, die haben hier eine Mauer gebaut, die 14 Tage, dann ist das alles vorbei. Und da sage ich, aber Mutti, soll ich nicht gleich hier auf die deutsche Botschaft gehen und soll mich da anmelden? Nein, das kannst du mir nicht antun. Ich sage, wieso antun? Du hast doch gesagt, das ist in 14 Tagen vorbei. Na jedenfalls hat auch mein Freund gesagt, er würde ungerne nach dem Westen gehen. Er spricht Ungarisch, Kroatisch, Russisch, Mazedonisch und was weiß ich noch alles. Und was soll er in Westdeutschland? Und da bin ich dann wieder zurückgekommen. Da war im Oktober und am 13. August war das, da war meine Wohnung, mein Zimmer schon versiegelt. Weil also alle dachten, die nicht wiedergekommen sind, kommen auch nicht mehr. Oktober
weg.
War, ja. Und dann musste ich erst zur Polizei gehen und muss sagen, ich bin wieder hier und musste auch zur Kaderabteilung. Und dann haben die mich gefragt, ob das einen bestimmten Grund hatte. Da war doch die Volkswahl am 7. Oktober dazwischen. Ich sage, wissen Sie, ich bin im Juni zu meinem Freund, da denke ich doch nicht an eine Volkswahl. Und dann haben sie das alles aufgemacht und haben mir das wieder gestrichen, also nicht aus politischen Gründen. Und alles war bestens.
Sie hören die SWR 2 Zeitgenossen heute mit der Berliner Schnittmeisterin und Filmeditorin Monika Schindler. Ihr erster selbstmontierter Film, das war 1965, die Komödie Wenn du groß bist, lieber Adam von Egon Günther. Dieser Film wurde gleich mal von der DDR-Zensur verboten.
Ja, das
Warum
stimmt.
denn eigentlich?
Naja, das hatte mehrere Gründe. Also die Geschichte ist ja so: Ein Junge fährt Boot und da kommt ein Schwan und der schenkt ihm eine Taschenlampe. Und er hat bemerkt, wenn er die Taschenlampe auf Leute richtet, die nicht die Wahrheit sagen, die fliegen dann.
Die schweben dann so.
Die schweben dann, ja, die gehen so in die Luft.
Und je mehr gelogen wird, desto höher schwebt
er. Ja, so
ist
es ungefähr. Ja, hat er bei seiner Oma ausprobiert und bei allen ausprobiert. Und eine Szene im Drehbuch wurde von Anfang an gestrichen. Das sollte nämlich der Eid der Volksarmisten sein. Und da haben sie gesagt, nee, das ist, geht ja nun gar nicht, dass da welche in die Luft fliegen. Und dann war es so, wir haben ihn dann zur Abnahme geschickt und manche, nicht das Bild war es, sondern manche Texte. Egon Günther, der war ja ein sehr guter Regisseur und auch konnte gut alles so durch die Blume ein bisschen so beschreiben. Also die Texte sollten geändert werden.
Ich glaube, Egon Günther, um nur das kurz zu sagen, ist 1978 dann selbst in die Bundesrepublik
der
gegangen.
Der ist ja, ja,
okay,
selbst
aber
weggegangen,
das
stimmt. Und dann war es so, wenn die brisanten und lustigen und so ein bisschen durch die Blume gesprochenen Texte weg waren, da war der Film uninteressant. Mhm. Und da haben sie dann gesagt, nee, den brauchen wir dann gar nicht mehr aufzuführen. Wir mussten dann immer, wurde ja dann das Material alles aus dem Schneiderraum geholt und weg an die irgendwo in Filmbunker.
Also Tonspur ist zerstört worden. Haben Sie dann, glaube ich, rekonstruiert 1990 dann
ja,
erst nach der Wende?
Ja, aber 1990 haben wir den, aber da ist der Ton, der vorher als erstes drauf war, der war gar nicht mehr da. Die Texte waren, die alten Texte waren nicht mehr auffindbar.
Okay.
Und auch viele Bilder fehlten auch. Wir haben versucht, den Film zu rekonstruieren, Egon und ich. Es ist nicht so, wie er war. Und bestimmte Seiten wurden dann eingeblendet, was also in der Zwischenzeit da passiert ist. Also es ist ein zerstörter Film.
Wie war das damals bei Ihnen, gleich mit dem ersten Film, eine solche Erfahrung, Zensur? Kamen Sie ins Grübeln über, weiß ich nicht, die Grenzen Ihrer Arbeit, über Freiheit, über das Land, in dem Sie lebten?
Eigentlich muss ich sagen, es war ja nicht der einzige Film. Es waren ja noch mehrere Filme. Und wir haben darüber, wie man so ist, also sich schrecklich darüber aufgeregt, aber wussten, dass man auch dagegen jetzt nichts machen kann und sind zum Alltag übergegangen.
Also es gab noch häufiger so Probleme mit der Zensurbehörde,
ja,
auch bei anderen Filmen.
Ja, gerade zu der Zeit, immer wenn so ein Plenum war, mal war es ein bisschen lockerer und dann haben sie die Zügel wieder ein bisschen enger gezogen und dann wurden gleich mehrere, zum Beispiel bei Frank Beyers letzten Film Spur der Steine, haben sie es da nicht mehr so gemacht, dass der verboten wurde, sondern es haben sie so gemacht, sie haben eine Premiere gemacht und dann haben sie ins Kino irgendwelche Typen gesetzt, die Buh und Ma und Ach. Und 3 Tage lang haben sie das dann gemacht. Und dann haben sie gesagt, die Bevölkerung lehnt den Film völlig ab. Wir müssen den aus dem Kino nehmen. Da waren sie dann schon ein bisschen geschickter.
Sie haben ja Dutzende Filme geschnitten zu DDR-Zeiten. Bestimmt mehr als 50. Da sind, ganz unabhängig jetzt mal vom künstlerischen Wert, über den will ich jetzt gar nicht reden, auch politisch motivierte Filme dabei gewesen. Also klassische Propagandastoffe im Grunde genommen. Ich will mal einen nennen.
Ja.
1977, Die Flucht von Roland Gräf. Das ist so die Geschichte von einem Arzt, der in den Westen fliehen will, davon aber dann schließlich wieder abrückt. Aber da hat er moralisch schon versagt, im Freundeskreis und so weiter. Wie war denn Ihre Sicht, also als diejenige, die diesen Film dann geschnitten hat, auf die DDR-Führung, auf die Ideologie in diesem Land? Waren Sie überhaupt ein politischer Mensch? Oder haben Sie
wir waren alle politisch oder nicht politisch, also man kann es nicht so sagen, aber ja, wir waren zufrieden, dass wir in der DEFA waren. Mein Mann zum Beispiel war beim Fernsehen der DDR. Die hatten jeden Montag Zeitungsschau und dann wurde gesagt, was gesagt werden darf, was nicht mehr gesagt werden darf und wohin der Weg geht. Und bei uns war das eigentlich ziemlich locker vom Hocker. Wir hatten auch Regisseure, die in der Partei waren. Mich hatten sie auch mal gefragt, weil ich war in der Freien Deutschen Jugend ein bisschen engagiert. Und da haben sie gesagt, solche Kader wünschen wir uns in der Partei. Und da habe ich gesagt, nee, also ich bin gerne Sympathisant. Sag, meine Mutter hat auch, mein Vater sollte auch in der NSDAP eintreten. Und da hat meine Mutter gesagt, wenn du da eintrittst, dann lasse ich mich scheiden. Und ich gehe auch in keine Partei. Und das haben sie dann auch akzeptiert, ja.
Sie waren froh, bei der DEFA zu sein, haben Sie eben gesagt.
Ja, ja, weil die unterstanden dem Kulturministerium und nicht direkt dem Zentralkomitee, wie also Fernsehen und Rundfunk.
Als Frau, wie haben Sie das geschafft? Gab es sowas wie MeToo eigentlich auch schon zu DDR-Zeiten?
Also bei uns war es so, dass wir alles Frauen waren. Wir hatten einen Mann, im Schnitt, alles Frauen. Vielleicht lag es an unserem Abteilungsleiter, der hatte einen Hang für schöne Frauen. Und die mussten man, wenn man sich vorgestellt hat oder so, die waren alle durch die Bank hübsch. Vielleicht hat er nur die genommen, das weiß ich nicht. Aber ich muss sagen, dass natürlich das MeToo oder nicht MeToo, das hat mit DDR überhaupt nichts zu tun. Ich hatte trotz meiner Hände, ich habe immer gedacht, mit den Fingern nimmt dich sowieso keiner. So sonst sah ich ja ganz attraktiv aus. Also mir sind öfter welche nachgestellt. Und aber ich hatte nie den Eindruck, dass wenn man sich dagegen wehrt oder wenn man diese, ich habe das immer versucht, so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen und dann wurden die Männer unsicher. Ich habe immer mich halb totgelacht dabei und habe hahaha und so. Und da haben sie gedacht, das ist sowieso eine blöde Kuh. Also das lassen wir mal lieber.
Also wichtig ist, Sie haben sich frei gefühlt.
Ja.
Sie waren frei, Sie waren unabhängig.
Ja, ja, genau.
Wie haben Sie gelebt?
Wie ich gelebt habe?
Ja.
Tja, wie ich jetzt heute auch noch lebe. Ich bin früh morgens zur Arbeit gegangen. Und habe meine Kinder bekommen. Das war sehr traurig, weil mein Abteilungsleiter gesagt hat, wenn du jetzt ein Kind hast, dann kannst du nicht mehr Schnittmeisterin sein. Und da musste ich mein Kind mit in die DEFA-Wochenkrippe nehmen. Und das war mir nicht schön, dass er die ganze Woche also nicht bei mir war. Und ich bin dann immer nur in der Mittagspause, weil das war nicht weit weg, bin ich dann mit dem Kinderwagen spazieren gegangen. Und ich glaube auch, dass meine Tochter einen kleinen Knacks weg hat. Durch diese bis zum 6. Lebensjahr, bis zur Schule, immer die Woche über in so einer Kindertagesstätte war, Kinderwochenheim. Meine Eltern haben auch zwar oft mit ihr Urlaub gemacht und ich auch, wenn ich konnte. Aber man hat sich in der DDR, weil sowieso alle Frauen gearbeitet haben und es ganz normal war, dass die Kinder dann entweder in die Kindertagesstätte oder ins Kinderwochenheim gekommen sind, nicht so einen Kopf gemacht, wie man jetzt vielleicht später, wo man jetzt zu der Zeit jetzt, das ist also sicherlich für das Kind nicht schön war.
Mhm. Sagen Sie, wir hatten es eben von MeToo.
Ja.
Ist vielleicht jetzt eine blöde Frage, weil man die Zeiten nicht vergleichen kann. Aber hatten es Frauen in der DDR beim Film leichter als heute? Oder vielleicht andersrum?
Also ich kann ja nur von mir ausgehen, ob es leichter. Ich denke schon, weil insofern leichter, weil keiner das Geld, also wir sind ja volkseigen, war ja alles volkseigen. Also und alle waren angestellt. Es war keiner da, der mit den Millionen oder große Verleiher oder so oder das. Ich glaube, wir hatten es leichter. Mhm. Und außerdem waren wir alle, also sehr, wir standen unsere Frau und stellten was im Leben dar. Und wir haben uns eigentlich nicht gefallen lassen. Wir hatten immer noch eine Gewerkschaft, wo wir hingehen konnten. Zum Beispiel, ich habe auch 7 Jahre, ein bisschen MeToo ist dabei, auf einen Schnittmeistervertrag gewartet. Ich habe nur als Schnittassistentin geschnitten, weil es eigentlich so üblich war, dass der Abteilungsleiter die Frauen erst ausprobiert, ob sie in den Schneiderraum kriegen oder nicht. Mhm. Und da habe ich gedacht, nee, das machst du nicht. Mhm. Und ein Regisseur, Günter Reisch, ich weiß nicht, ob Sie den Namen kennen, die hat dann mit dem Abteilungsleiter von Genosse zu Genosse gesprochen, hat gesagt, du, was du mit der Monika machst, das ist doch nicht, die muss doch mal endlich jetzt einen Schnittmeistervertrag kriegen. Und daraufhin habe ich dann den bekommen.
Die Schnittmeisterin, ja. Monika Schindler,
ja, genau.
Berlinerin, heute zu Gast bei den SWR 2 Zeitgenossen. Wir machen einen kleinen Sprung. 1989 fiel die Mauer. Was dachten Sie? Es würde mich jetzt nicht wundern, wenn Sie sagen, dass die Mauer fiel, habe ich gar nicht mitgekriegt. Da saß ich im Schneideraum.
Nee, ich habe geschlafen.
Oh, noch?
Ja. Ich habe geschlafen. Ich musste ja immer früh aufstehen. Ich musste früh aufstehen, weil ja der Weg sehr weit war. Ich habe ja 2 Stunden gebraucht mit dem Sputnik, der Personenzug, der Sputnik, weil der immer so rumkreiste um West-Berlin. Und Mich hat früh morgens meine Freundin aus Niedersachsen angerufen, hat gesagt, Monika, die Mauer ist offen. Na, ich habe einen Weinkrampf gekriegt.
Vor Glück?
Nee, weiß ich nicht wovon. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht Frustbewältigung, Glück, keine Ahnung. Das war so furchtbar. Also, und ich durfte ja auch während der Mauer 2-mal nach Westdeutschland reisen. Und alle haben gedacht, ich komme nicht wieder. Aber mir hat es nicht so gut gefallen, dass ich also hätte nicht wiederkommen wollen. Außerdem hatte ich meine Kinder da. Und meine Familie, die war, weiß nicht, die trauten sich die Heizung nicht groß aufzudrehen, weil sie nicht genügend Geld hatten. Oder diese Nacht hatte ich gedacht, nee. Also
gut, sie hatten die Kinder, sie hatten Familie zu
Hause. Ja, ich habe das überhaupt nicht überlegt.
Gut, man muss vielleicht zusätzlich noch sagen, sie waren fest angestellt. Ja, bei der DEFA hatten einen festen Job. Die meisten ihrer Kolleginnen wurden nach 1990 entlassen, oder?
Wir wurden alle entlassen, alle. Außer die... Na, Gewerke, so wie Kostümfundus, Stuckateure, vielleicht Beleuchter ein paar, weil sie dachten, das geht noch weiter. Aber wir hatten, und das fand ich auch so ganz furchtbar, sonst haben sie immer große Versammlungen gemacht und trara, trara, trara. Und kein Mensch hat uns was gesagt. Und du hast so nach Weihnachten, im Dezember kam ein Brief, da stand drin, sie sind jetzt entlassen. Tralalalala. Und dann mussten wir ja zum Arbeitsamt gehen. Na, die Story kennt schon alle, weil ich das habe ich beim ersten, habe schon mal eine Lola bekommen. Und da habe ich auch gedacht, was sagst du denn bloß? Und habe mich also bei den Regisseuren bedankt und habe gesagt, ich grüße das Arbeitsamt Süd für Treptow-Köpenick, die mir den größten Schock meines Lebens versetzt hatten. Weil man denkt doch so, wenn man zum Arbeitsamt muss, die sind eigentlich dafür da, dass sie sagen, was haben sie gelernt, was können wir sie irgendwohin vermitteln. Und die hat sich da hingesetzt und haben gesagt, über 50 und behindert, da kriegen sie hier keine Arbeit mehr. Und da habe ich meine Lola hochgehalten und habe gesagt, schön groß. So.
Das war 2001? Nee, wann war das?
Ja, das könnte sein. Lass mich mal überlegen.
Mhm, sowas in der Richtung. Jedenfalls ist dann die schüchterne Monika Schindler plötzlich zu einem, wie soll man sagen, für ein paar Tage zu einem medialen Shootingstar geworden, weil alle natürlich diese Rede zitiert haben.
Ja, diese Rede, ja. Und dann habe ich auch gesagt, Schnitt wurde ja nie, in dem Zusammenschnitt war ja Schnitt immer weg, ne? Und da habe ich gesagt zu den Leuten, man wird sowieso rausgeschnitten. Und dann ist der Mensch von ProSieben, die damals das noch übertragen haben, gesagt, wir schneiden sie nicht raus.
Und so ist es dann gekommen.
Ja.
Jetzt müssen Sie aber erzählen, wie es nach der Wende weitergegangen ist bei Ihnen. Das haben ja nicht viele geschafft, Ihrer Kollegin nach dem Zusammenbruch der DDR im Filmgeschäft zu bleiben, wieder Fuß zu fassen. Bei Ihnen kann man ja fast sagen, 1990 ging es nochmal richtig los.
Ja, ich habe wohl, glaube ich, noch über 90 habe ich noch, weiß nicht, Spur des Bernsteinzimmers, glaube ich, war der letzte Film mit Roland Gref. Und da hatten sich schon für mich interessiert Helma Sanders-Brahms und Ulla Stöckel. Für die habe ich denn die beiden ersten Filme geschnitten. Und mit Ulla Stöckel dann auch noch ein oder zwei und mit Helma Sanders-Brahms dann die nächsten, alle, die sie gemacht hat.
Waren Sie da eine bekannte Größe? Beispielsweise kam ja dann auch Andreas Dresen auf Sie zu.
Ach, Andreas Dresen, den kenne ich doch schon als kleinen Jungen. Der war doch schon Assistent im Studio und war Assistent bei Günter Reisch. Und deswegen war das. Den kenne ich schon sehr lange. Andreas, und mit dem bin ich jetzt immer noch befreundet und ich liebe ihn.
Andreas Dresen kam auf Sie zu und hat gefragt, ob Sie für ihn den Film Die Polizistin, hieß er, glaube ich,
Nein. Ich habe als erste mit ihm Nachtgestalten gemacht. Die Polizistin ist später.
Aber Die Polizistin war insofern eine Premiere, weil das für Sie nochmal ein ganz neues Abenteuer war. Es war, glaube ich, Ihr erster digitaler Schnitt.
Ja.
Das müssen Sie vielleicht kurz erzählen. Das war doch wahrscheinlich für Sie wie eine Revolution gewesen.
Ja, das war wirklich wie eine Revolution, weil heutzutage ist es so, wenn Sie jetzt mit jemandem sagen, Sie müssen auf Computer arbeiten, die haben alle schon mal so einen Computer gesehen und wissen auch, wie eine Maus funktioniert. Und ich habe immer gearbeitet, also von 90 bis 98 auf Film. Und alle meine Kolleginnen ging schon immer in so Fördermaßnahmen und Weiterbildung und lernten Evid. Und dann haben sie gesagt, Monika, du musst da auch hin. Und da habe ich gesagt.
Also Evid, das digitale Schnittsystem.
Ja, das digitale Schnittsystem, ja, Media Composer. Und da habe ich gesagt, nee, also ich habe ja jetzt Arbeit, da kann ich doch nicht in Weiterbildungskursus gehen. Kommt Zeit, kommt Rat. Und dann hatte ich mit Andi diese Nachtgestalten fertig. Und dann bin ich zu Rudolf Steiner gegangen, der hatte solche Apparate und habe gesagt, sag mal Rudolf, kann ich bei dir nicht ein bisschen üben oder hast du einen Film, wo ich mich ausprobieren kann, der nicht schnell fertig werden muss? Du brauchst mir auch kein Geld zu bezahlen. Und da hat er gesagt, ja, ich habe einen. Ich habe in Kuba einen netten Film gedreht von einem Liebespaar, was so durch Havanna und Umgebung fährt. Und das habe ich dann gemacht. Und im Januar rief schon Andi an und sagte, ich mache die Polizistin. Kannst du schon Evid? Und da habe ich gesagt, ja, Andi, können ist vielleicht zu viel gesagt. Ich weiß, wie es geht, so ungefähr. Na, ist egal, wenn du das schon ein bisschen gemacht hast, dann machen wir das. Mhm. Und dann haben wir das zusammen gemacht. Und der ist ja ein seelenruhiger Mensch und hat immer gute Laune. Und wir haben uns beide durchgefuchst. Und das Lustigste ist, dann habe ich in Köln den Schnittpreis dafür gekriegt. Das war wirklich sehr, sehr überraschend.
Sagen Sie, wie beurteilen Sie das heute? Kann die neue Technik, also die ja mittlerweile nicht mehr neu ist, aber damals neu gewesen, kann die mehr? Also hat sie ihre Arbeit dann nochmal spannender, vielseitiger, facettenreicher gemacht?
Nee, man kann das nicht sagen. Also der Schnitt bleibt der Schnitt. Egal welches Material, welcher Film, breit, 70 mm, 16 mm oder jetzt digital, ist egal. Der Vorteil von diesem System jetzt ist, dass alle Fassungen, die man einmal erarbeitet hat, auch stehen bleiben können. Dass ich probieren kann, wenn ich noch was anderes schön finde und dass man immer wieder zurückgreifen kann, so war es mal, jetzt machen wir es so. Bei Film ist es so, zerschnitten ist zerschnitten. Da hat man nur noch die Schnipsel. Und heute kann man wirklich das alles speichern und kann es dann vergleichen. Wollen wir mal sagen, man arbeitet vielleicht 6 bis 8 Wochen an so einem Film und kann gucken, wie war der erste Schnitt, wie war die Mitte, wie war das Ende. Also das ist der allergrößte Vorteil.
Man kann nachträglich sehr viel mehr machen.
Kommt ja auch natürlich. Mhm. Nun bin ich nicht so ein Typ, der solche Filme macht, wo viel Action ist und alles bumst und kracht und Feuer kommen muss. Aber etliche so Filme, wo kleine Nachbearbeitungen waren, habe ich auch schon gemacht. Aber bei digital, das ist ja für die Schauspieler sehr merkwürdig, die spielen dann alle vor grünen Wänden und nichts passiert weiter. Und das wird dann alles hinterher gemacht. Also davon mag überhaupt nicht so Actionfilme. Also Dramen und sowas liegt mir mehr.
Hm. Monika Schindler, Ehrenpreisträgerin, Deutscher Filmpreis 2017 für den Schnitt, heute zu Gast bei den SWR2 Zeitgenossen. Jetzt haben Sie eben gesagt, da war ich nicht so der Typ für. Was ist denn Monika Schindler für ein Typ am Schnittpult?
Oh Gott, da müssten Sie eher meine Regisseurin oder Regisseure, die könnten Ihnen sagen.
Ich helfe Ihnen mal, ich helfe Ihnen mal auf die Sprünge.
Resoluter Typ bin ich.
Oh, ein resoluter Typ?
Ja, ein resoluter eigentlich schon, ja. Doch, doch.
In irgendeinem Interview haben Sie mal gesagt, meine Bildsprache lebt von der Kraft und dem Vertrauen in einzelne Bilder. Ich verstehe das so die schnellen Schnittwechsel, das ist nicht so Ihre
Sache. Nein, ich kann das auch. Aber ich denke immer, das andere, das wirkt irgendwie besser, denke ich. Es ist ja auch so, die Geschichte muss ja auch anders erzählt werden. Ne? Ich kann nicht, wenn ich jetzt hier einen Tatort habe, da lange elegische Einstellungen lassen. Nein, der Schnitt richtet sich eigentlich nach dem Bild, was mir geliefert wird. Ja. Und das spricht auch zu mir, wenn ich das so habe. Jeder Film, ich kann auch nicht, wenn ich jetzt sage, ach, den einen Film habe ich so schön gemacht, das machst du bei dem nächsten wieder so. Nein, das geht nicht. Das ist jedes Mal ein anderer Film und ein anderer Schnitt.
Machen Sie das aus dem Bauch raus?
Aus dem Bauch. aus dem Bauch.
Aber irgendwie scheint es da ja, ich will noch ein bisschen tiefer bohren in der Frage, weil irgendwie scheint es ja da eine gewisse Kontinuität zu geben. Es muss ja Gründe haben, warum zu DDR-Zeiten und auch danach immer wieder namhafte Regisseure nur mit Monika Schindler arbeiten wollen. Das waren zu DDR-Zeiten eben, die Namen fielen ja schon, Hermann Tschoche, Roland Gräf, Günter Reisch. Dann nach der Wende zum Beispiel eben Andreas Dresen oder Stefan Lacan. Warum sind sie so begehrt?
Also wissen Sie, Sie fragen mich, mir hat keiner das gesagt, warum ich so begehrt bin. Keine Ahnung, vielleicht bin ich verträglich, ich achte auf Harmonie im Schneideraum. Ich habe keine Ahnung, ich bringe immer Schokolade mit. Ich weiß es nicht. Und ich denke, dass es auch ein bisschen was mit Können zu tun hat.
Woran erkennt man, dieser Film ist von Monika Schindler geschnitten?
Keine Ahnung.
Versuchen Sie es zu beschreiben.
Nee, das kann ich nicht.
Also gut, Stefan Lacan sagt, mit dem haben Sie zuletzt Filme gemacht wie Toter Winkel oder eben Fremde Tochter.
Ja.
Er hat gesagt, Monika arbeitet oft ohne Konzept, nur mit Herz und Bauch, aber sie ist immer brutal ehrlich und ringt auch bei extremem Zeitdruck um jede Szene. Können Sie sich da wiederfinden?
Ja, woher haben Sie denn den Satz? Das ist ja sagenhaft. Ja, stimmt alles, wie er sagt. Ja, stimmt. Aha, ohne Konzept, nee, ich mach mir kein Konzept vorher. Stimmt, hat er recht. Ich fühle das Konzept, nicht im Kopf, im Herzen, im Bauch, irgendwo.
Hat das auch damit zu tun, dass Sie Filmfotografin gelernt haben, ursprünglich?
Nein, das hat damit gar nichts zu tun. Das war die dreijährige Lehre bei der DEFA, war, dass man eigentlich alle Abteilungen durchlaufen musste. Und der Beruf hieß Filmfotograf, weil eben Fotografieren, Kopierwerk, Tontechnik, alles Rückpro, Kamera, Schnitt. Die Jungs gingen meistens, wenn sie die Berufsausbildung abgeschlossen haben, zur Kamera und die Mädchen gingen in Schnitt. Nur die eben nicht so gut waren, blieben im Kopierwerk und machten Lichtbestimmer oder irgend sowas. Nee, das hat damit nichts zu tun. Ich bin auch nicht so einer, der jetzt hier stundenlang fotografiert oder so. Ich lasse mich nicht gerne fotografieren und fotografiere auch andere Leute nicht so oft. Und von Instagram halte ich gar nichts.
Nein?
Nee, also wenn ich die Weiber alle schon sehe mit ihren aufgespritzten Lippen und ihren merkwürdigen Frisuren und auf jeden Felsen hauen sie sich oder nee, ist mir nix.
Jetzt startet gerade die Berlinale. Freuen Sie sich?
Ist ja,
das, gehen Sie dahin?
Ja, immer. Seit 1989 durfte ich auch schon zur Berlinale, weil viele meiner DEFA-Filme, es war ja Februar 89, war ja noch die Grenze geschlossen. Und da haben sie gesagt, wir müssen die Monika auch mal mit hinlassen, sonst die hat schon so viele Filme dabei gehabt, dass er auch mal da das erleben kann. Und dann hatten wir, das war ganz lustig, so eine Besprechung bei vorher in der Kulturabteilung. Und dann haben sie gesagt, ihr kriegt 5 Mark. West mit und da möchten wir euch gleich sagen, davon könnt ihr euch weder was kaufen noch sonst irgendwas leisten. Nehmt euch also eure Brote mit, esst die aber nicht gerade, wo andere Leute da zugucken und haltet euch zurück, lasst euch nicht einladen, knüpft keine Freundschaften, trefft euch nicht mit geflohenen Kollegen. Ich hatte mich aber mit Renate Bade getroffen. Das stand dann nachher auch in meiner Stasi-Akte, dass ich also mit die Kollegin getroffen habe. Also es hat jemand beobachtet.
Ah, die gab es, die Stasi-Akte?
Ja.
Oder vielmehr, die gibt es?
Ja. Aber bei mir war sie nicht so bedeutend wie bei anderen Leuten, weil ich habe ja nie im Untergrund irgendwas gemacht. Ne?
Wir müssen langsam ans Ende kommen. Wir fassen nochmal zusammen. Monika Schindler, viele Preise bekommen. 2013 Preis der DEFA-Stiftung für herausragende Leistungen im deutschen Film. Dann, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, 2017 Deutschen Filmpreis fürs Lebenswerk. Und die Juryvorsitzende Iris Berben hat damals gesagt, ich zitiere das mal, Ost und West, Dokumentar und Spielfilm, analog und digital. Monika Schindler hat so vielseitig deutsche Filmgeschichte geschrieben, dass einem der Atem stockt. Zitat Ende. Das klingt, Frau Schindler, in meinen Ohren so ein bisschen nach einem steinernen Denkmal, fast wie ein Abschied Aber dieser Abschied ist ja noch gar nicht in Sicht, oder? Also 3 Jahre nach dem Filmpreis, sprich heute, schneiden Sie immer noch fast jeden Tag. An Abschied denken Sie nicht, oder?
Nein, nein. Also das ist ja das Schöne, dass ich keinen Beruf habe, wo man also kreuzlahm wird oder ich bewege faktisch nur meine rechte Hand und kann dabei sitzen. Und im Kopf bin ich noch klar, hören tue ich auch noch, sehen auch. Und solange jemand gerne mit mir arbeiten möchte, freue ich mich. Und ich hoffe, ich werde 100.
Monika Schindler, herzlichen Dank für den Besuch bei den Zeitgenossen.
Gern geschehen. Dankeschön.